So, ja, wir starten mit unserem Podcast. Wir haben gar keinen Namen für den Podcast definiert, Lena, ne?
Nee, das haben wir noch nicht. Aber der kommt bestimmt noch irgendwann.
Der kommt noch, gut. Ja, wir wollen heute über das Buch von Stephen Hawking sprechen. Kurze Antworten auf große Fragen. Dieses Buch hatte die Lena vorgeschlagen. Und das Buch habe ich auch vorliegen. Das ist auch Lenas Buch, in dem ich jetzt schon schön reingemarkert habe. Wenn du es zurückbekommst, ne, ist das also hier durchgearbeitet. Und ich fand schön an dem Buch, dass es relativ kompakt ist. Es ist ein kleines Buch. Also von der Größe auch angenehm auf dem Bett liegend. Es hat nur 240 Seiten. Und was wirklich sehr schön ist, es hat 10 Kapitel, sodass man es wirklich ganz gut verdauen kann und sich wirklich auch abends mal das ein oder andere einzelne Kapitel anschauen kann. Ja, was auch noch besonders ist zu dem Buch, dass es entstanden ist, als Stephen Hawking schon gestorben war. Er hatte im Vorfeld sich überlegt, dieses Buch rauszugeben, was eigentlich eine Sammlung ist von Antworten in Form von Reden, Interviews und Essays, die er gemacht hat und die er hier sozusagen in einzelne Kapitel dann zusammengefasst hat. Ja, insofern hat das Buch auch ein bisschen eine traurige Geschichte. Also es ist 2018 entstanden und 2018 ist er auch gestorben. Ja, wir wollen uns heute nicht mit dem ganzen Buch auseinandersetzen, sondern nur mit einigen Kapiteln, die wir uns rausgesucht haben. Und da wollen wir, Lena, anfangen.
Also wir fangen an mit, gibt es einen Gott, was glaube ich auch das erste Kapitel ist, ne? Dann ein sehr wichtiges Kapitel, können wir die Zukunft vorhersagen? Ein weiteres, sind Zeitreisen möglich? Dann beschäftigen wir uns mit Intelligenz und ob künstliche Intelligenz den Menschen überflügeln wird. Und das letzte Kapitel, auch sehr schön, wie gestalten wir unsere Zukunft? Und ich glaube, wir steigen einfach mal mit dem ersten Kapitel oder steigen da einfach mal direkt rein mit der Frage, gibt es einen Gott? Ja, also das Kapitel ist ganz interessant und es geht aber eigentlich, finde ich, um die Naturgesetze und ob man an die Naturgesetze glaubt und was dann Religion überhaupt noch ist, wenn wir doch alle Naturgesetze verstehen und die eigentlich alles erklären. Also wo ist da überhaupt noch Platz für den lieben Gott und was, ja, welche Freiraum hatte er überhaupt, um etwas zu schaffen?
Also Stephen Hawking sagt hier, Gott ist für ihn. Also was ist für ihn? Ist es ähnlich wie Einstein das definiert hat? Ist ein Begriff für die Naturgesetze. Folglich, jeder, der die Naturgesetze kennt, kennt die Gedanken Gottes. Also er setzt das gleich, ne?
Ja.
Das ist ein ganz anderer Gottbegriff.
Genau, ne? Und er redet ja davon, dass in der Religion wird aber ganz anders über einen Gott nachgedacht. Das ist dann eher die Vermenschlichung eines Gottes, mit dem man reden kann, mit dem man eine Beziehung aufbaut und der ja auch mal das Ausbrechen aus Regeln zulässt. Und diesen Gott sagt, er kann es nach seiner Ansicht nach gar nicht geben, weil alles nach diesen Naturgesetzen funktioniert. Und es gibt kein Ausbrechen aus diesen Naturgesetzen. Das fand ich ganz spannend.
Ja, und dann versucht er, Beweis anzutreten, wie als Wissenschaftler, ob es den Gott denn tatsächlich geben könnte. Und es gab ja die Theorie, dass der Urknall sozusagen von Gottes Hand initiiert worden ist. Er hat also, der Gott hat das Universum geschaffen und deswegen hat er auch den Menschen geschaffen sozusagen. Wir sind aus Sternenstaub entstanden. So, das ist ja die göttliche Idee. Und dann geht er zurück zum Urknall und beschreibt also den Urknall, was da passiert ist, ne? Und dass das ganze Universum ja eigentlich nur aus Masse und Energie entsteht und aus Raum und dass die Zeit eigentlich erst im Urknall angefangen hat. Vorher gab es gar keine Zeit. So, und dann geht er den nächsten Schritt und sagt, da die Zeit ja erst da angefangen hat, gab es davor keine Zeit. Das heißt, Gott hatte gar keine Zeit, den Urknall zu starten. Und deswegen kann es auch keinen Gott geben. Das ist so sein Gottesbeweis, ne?
Ja, ja.
Das war ganz witzig.
Ja, das fand ich auch am Ende, hat nochmal das Schlüsselargument, glaube ich, für mich gebracht. Wenn man das versteht, dass es vorher keine Zeit gab, also dieses Bild, was ja in der Bibel auch geschaffen wird, der Gott, der da oben schwebt und dann lässt er die Erde entstehen und das Wasser und, ne, und bringt die Menschen auf die Erde. Diesen Zeitraum kann es gar nicht gegeben haben. Ja, also das muss alles Fantasie gewesen sein und von daher gibt es dann auch keinen Gott oder es gibt keinen kein Schaffungsraum für diesen Gott. Ja.
Ja, und deswegen glaubt er eben auch nicht an das Leben nach dem Tod. Ne? Es gibt aber eine Form, sagt er, in der wir weiterleben. Das ist der Einfluss, den wir gehabt haben auf dieser Welt, in unseren Genen, unseren Kindern, das, was wir eben anderen gegeben haben. Ne? So, das ist das, was weiterlebt. Aber er glaubt eben nicht an das Leben nach dem Tod im klassischen Sinne, wie es die Religion sagt. Ne?
Ja, da irgendwie bleibt dann am Ende die Frage oder dieser Nachgeschmack, warum gibt es dann Religionen überhaupt, wenn er ja so konkret aus der Naturwissenschaft sagen kann, dass das alles Humbug ist quasi. Und das war ja am Anfang, beschreibt er so ein bisschen, ja, Religion war eigentlich bisher immer da, um alles zu erklären, was wir mit Naturwissenschaft noch nicht erklären konnten. Und das wird ja halt immer weniger, weil wir immer mehr verstehen und immer mehr nachvollziehen können. Und dann ist, glaube ich, für mich so ein bisschen die Frage am Ende gewesen, okay, und also wird es dann irgendwann keine Religion vielleicht mehr geben?
Mit die Wissenschaft ersetzt dann die Religion, ne? So. Ja, und was ganz schön ist, hier der Einstein hat ja immer gesagt, es kann nicht sein, dass das alles, dass diese unscharfe Theorie stimmt, Gott würfelt nicht. Das war so der Standardspruch, ne? Aber doch alle Anhaltspunkte sprechen dafür, dass Gott einen Hang zum Glücksspiel hat. Das Universum ist wie ein riesiges Casino. Das waren ganz schöne Beispiele, die er gebracht hat. Das Universum muss daher viele mögliche Geschichten haben. Und dann versucht er sich diesen Themen anzunähern. Können wir die Zukunft vorhersagen?
Ja, und das fand ich ganz spannend, weil es hat angefangen, oder er fängt das Kapitel an und sagt, vorher gab es eine Theorie von Laplace, und der hat gesagt, wenn wir zu einem Zeitpunkt X alle Positionen und alle Geschwindigkeiten von allen Teilchen bestimmen könnten und genau wüssten, dann könnten wir mit anhand der Naturgesetze, die wir ja kennen, alle Positionen dieser Teilchen in der Vergangenheit sowie auch in der Zukunft wissen oder berechnen.
Also können wir die Zukunft hundertprozentig vorhersagen, ne? Dann, ja. Weil wir genau wissen, wie die Teile und wie sich alles weiter bewegt, ne? Wir müssen nur genau die Position, die Geschwindigkeit haben und dann können wir genau sagen, was morgen und übermorgen passiert, ne? Ja. Wie die Sterne sich bewegen, wie das Wetter sich bewegt, wie sich alles bewegt, ne?
Wie sich die Menschen bewegen, ja. Ja. Genau, und da, ich glaube, auf dem Grundgedanken hat die Naturwissenschaft lange gearbeitet oder viele Jahre und da wurde immer mehr geforscht, okay, wie können wir die Position der kleinsten Teilchen bestimmen und die Geschwindigkeit und so weiter, bis dann irgendwann die Quantenphysik entdeckt wurde. Und ja, damit wurde eigentlich diese ganze Theorie von Laplace aufgehoben oder nichtig, weil man dann nämlich, Quantenphysik besagt ja, dass man niemals die Position und die Geschwindigkeit eines Teilchens gleichzeitig bestimmen kann. Es ist immer eine von denen, ist immer ungenau.
Ja, und die Quanten, das habe ich jetzt auch erst nochmal, also Quantenphysik besagt, dass die Strahlung oder gewisse immer nur in Päckchen abgegeben wird, nämlich in Quanten. Und da sagt er so schön, das ist so, als ob man im Supermarkt etwas nicht lose kaufen kann, sondern nur in Kilotüten. Man kann es immer nur in Quanten machen. Und deswegen kommt es nicht in einem Fluss und konstant, sondern irgendwie in Päckchen. Und das macht das Ganze so unheimlich schwierig dann.
Hat er da nicht auch das Beispiel mit dem Kaffee gebracht? Warum wir vom heißen Kaffee keinen Sonnenbrand bekommen.
Ja, ja, genau.
Sondern das können wir nur von der Sonne bekommen, weil da, glaube ich, genug Energie. Oder wie war das nochmal?
Ja, da kommen die Quanten raus. Aber aus der Kaffeetasse, wo ja auch was drin an Strahlung drin wäre, kommt es gar nicht raus, weil das Quantum noch nicht erreicht ist. Ne? Es bleibt unter der Schwelle sozusagen, unter der Quantumschwelle, unter der Päckchenschwelle. Und deswegen bleibt es drin, kommt gar nicht raus.
Und wenn der Kaffee jetzt aber heiß genug wäre, könnten wir dann theoretisch...
Wenn dann die Strahlung groß genug wäre, dann würde es rausspringen, ja.
Sozusagen. Und dann würden wir einen Sonnenbrand von unserem morgendlichen Kaffee bekommen. Ja. Spannend. Ja, es geht, also es gab dann so, also die Laplace-Theorie wurde dann ja abgelöst von der, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, ist das die Ungewissheitstheorie?
Unscharfe Relation, ja. Vom Heisenberg.
Genau, da geht es immer um das Chaos. Also das Chaos ist eigentlich überall. Und deswegen werden wir nie in der Lage sein, irgendwas vorherzusagen. Wir wissen, dass alles zusammenhängt, aber es ist so viel Chaos und so viel, genau wie man sagt, es wird gewürfelt im Spiel. Ja.
Du kannst nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Das kommt dann später auch nochmal in den Buch. Ja. Also das mit der Zukunft vorhersagen wird immer schwieriger. Ja, okay. Ja, dann kommen wir zum Thema Zeitreisen, Lena, ne? Oder?
Ja, und das ist doch totale Science-Fiction und total kompliziert, ja. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen ausgestiegen, weil es irgendwann sehr theoretisch wurde und ich das dann auch nicht mehr so richtig verstanden habe. Aber allgemein geht es ja um den Zeit und Raum und wie wir den theoretisch biegen können, um
krümmen können,
um dann in die Vergangenheit oder Zukunft zu reisen, ne?
Ja, ja.
Aber vielleicht hast du es besser verstanden.
Ja, genau, wir müssen den Raum krümmen, ne? Also er sagt, wenn wir es schaffen, sozusagen den Raum zu krümmen oder ein Wurmloch
herzustellen, ja, das ist dann eine Raumkrümmung, dann könnten wir Zeitreisen machen. Das ginge dann. Wobei er geht davon aus, dass es wahrscheinlich nur möglich ist, in die Zukunft zu reisen und nicht rückwärts. Das ist sehr wahrscheinlich, dass man mal irgendwann in Zukunft kommt, aber man kommt dann wahrscheinlich nicht mehr zurück. Und das wäre wahrscheinlich auch der Grund, weshalb wir noch keine Zeitreisen hätten. Wenn das zukünftig ja mal möglich ist, Zeitreisen, dann müssten ja schon jede Menge Raumschiffe hier kommen, die mal gucken, wie es in der Vergangenheit war. Aber wenn es natürlich nur in die Zukunft geht, ja, dann kannst du immer nur nach vorne schauen. Und dann hat er die Frage gestellt, ob wir denn in der Lage sein werden, den Raum zu krümmen. Technisch, ob das überhaupt geht. Und dann fängt er an zu erklären, was es heißt. Wir müssen also praktisch eine Art, eine Raumungenauigkeit herstellen. Also wir müssen praktisch,
den Raum aufbrechen.
Wir müssen die Raumzeit aufteilen. Und das geht theoretisch mit diesem Casimir-Effekt. Das habe ich jetzt nur so grob hier verstanden, wo man sagt, man nimmt zwei Platten, stellt die nebeneinander und schafft es, dass die virtuellen Teilchen sich in der Mitte treffen und da müssen entsprechend viele nicht virtuelle Teilchen außen sein und dann ist man in der Lage, praktisch den Raum zu krümmen. Das hat man nachgewiesen, dass das geht, technisch. Man braucht wahrscheinlich tierisch viel Energie dafür, aber theoretisch ist es machbar, sodass in Zukunft irgendwann, wenn die Menschheit genügend Energie zur Verfügung hätte, sie ein Wurmloch oder eine Raumkrümmung herstellen könnte und dann könnte man auch Zeitreisen darauf machen. Das habe ich so verstanden. Ist aber sehr kompliziert.
Ja, und dann gab es, irgendwann spricht er noch von der M-Theorie, zumindest heißt die so im Englischen, ja, und da geht es ja um die 11 Dimensionen, die im Universum wohl existieren. Ich glaube aber zumindest 4 davon kreieren den Raum und die Zeit, die wir ja auch verstehen und sehen und die anderen Dimensionen, die übrigen Dimensionen sind wohl so klein, dass die im Raum wohl so kompakt zusammenhängen. Und ich glaube, damit hängt dann auch irgendwie diese Raumkrümmung, die potenziell oder theoretisch ja stattfinden könnte, zusammen. Aber sich 11 Dimensionen vorzustellen, ist auch für den Menschen einfach unmöglich.
Ja, es ist echt schwer. Ja. Ja, das ist die String-Theorie, ne? Auch als M-Theorie bekannt. Und da bin ich dann auch ausgestiegen. Aber ich fand es eben schön, dass man sagt, okay, man muss sich vorstellen, dass es andere Dimensionen gibt.
Ja, und dann am Ende bringt er noch ein lustiges Selbstexperiment, ne? Wo er sagt, dass er in der Vergangenheit, als er Student war, mal eine Party für Zeitreisende oder Zeitreisen veranstaltet hat. Und er hat nicht dazu eingeladen, weil er wollte am nächsten Tag dazu einladen, um seine Theorie zu testen, ob denn dann jemand an dem Tag, also ich weiß nicht, vielleicht war es ein Samstag, hat er die veranstaltet und wollte dann am Sonntag die Einladung schicken, um zu schauen, wer denn dann kommt und ob das denn möglich wäre. Und es ist keiner gekommen. Er war ganz alleine an diesem Abend und er war dann nicht überrascht, weil es seine Theorie natürlich bestätigt hat, dass wir nicht in die Vergangenheit reisen können oder noch nicht können. Ja. Auf der anderen Seite war er auch ein wenig enttäuscht. Also das war sein Selbstversuch zum Thema Zeitreisen.
Ja, aber ich finde, er bringt immer sehr schöne Beispiele, sehr anschauliche Beispiele und er hat sehr viel Humor in seiner Sprache. Das macht es sehr angenehm, dieses sehr schwierige Thema hier oder die schwierigen Themen zu lesen, ne? Ja. Das macht Lust, weiterzulesen. Also es ist jetzt schon zwischendurch mal anstrengend, aber es ist spannend. Ja. Ja, dann kommt das nächste Kapitel, das ist das neunte, wird uns künstliche Intelligenz überflügeln.
Ja, ein Thema, was ja jetzt in den letzten Jahren auch ja, sehr aktiv diskutiert wurde, ne? In der Politik und in der Wirtschaft. Und
ja, das ist top aktuell. Das ist echt top aktuell hier.
Und er startet da wieder mit einem sehr humorvollen Kommentar, wie ich finde, und vergleicht das Hirn eines Regenwurms mit dem, nicht dem Hirn, aber dem Können eines Computers und sagt, für ihn gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Vergleicht es dann aber auch wieder mit dem menschlichen Gehirn, also dem das Hirn des Regenwurms und dem des Menschen und sagt, theoretisch dürfte da auch kein Unterschied sein. Also demnach dürften Computer irgendwann mal das Level eines menschlichen Gehirns erreichen.
Ja, das ist dann direkt der Weg, ne? Dass es den Weg geht. Ja, und dann geht er auf Moore ein, der Mooresche Gesetz, dass sich alle 18 Monate die Kapazität der Chips verdoppeln. Das ist ja ein exponentielles Wachstum und damit wird die Intelligenz der Computer drastisch zunehmen in den nächsten Jahren. Und deswegen haben wir eben auch überhaupt die Kapazitäten, um die künstliche Intelligenz extrem voranzubringen. Und man bringt das eben, oder er sagte, man sieht das ja an den Beispielen heute schon, Spracherkennung ist wirklich jetzt machbar. Ich weiß, vor 10 Jahren haben noch einige Zukunftsforscher gesagt, das wird nie gehen. Auf einmal geht's aber. Ne? Die maschinelle Übersetzung werden immer besser. Hier Bildklassifikationen sind möglich, autonome Fahrzeuge, das sind so Beispiele, die er bringt. Alle, wo vor 10 Jahren noch jeder sagte, das wird nie funktionieren. Es geht jetzt. Ne? Also es nimmt wirklich Bereiche an, wo man echt nur staunt. Ne?
Ja, und er sagt ja auch ganz konkret, dass er schon glaubt, dass in den nächsten 100 Jahren die künstliche Intelligenz schlauer sein kann als der Mensch. Also es ist möglich. Und das Einzige, glaube ich, wo er noch so ein bisschen unstimmig ist, ist, wird das positiv, eine positive Entwicklung sein oder eine negative? Entweder das wird unser größter Sieg sein, wenn künstliche Intelligenz tatsächlich funktionieren wird irgendwann mal, oder es wird unser letzter Sieg sein oder der größte und letzte. Also das ist, glaube ich, das spielt sehr viel dieses Moralische eine Rolle. Also wofür nutzen wir künstliche Intelligenz, wenn sie dann mal funktioniert?
Ja, und er beschreibt dann, die KI-Waffen werden zu den Kalaschnikows von morgen, ne? Also von den Waffen von morgen. Also da haben alle unheimlich Angst vor. Und zeigt jetzt auch dieses Beispiel hier mit diesem Finanzcrash, der ja auch vor ein paar Jahren ausgelöst worden ist von Computersystemen, die als KI im Hintergrund gearbeitet haben und damit fast ein Desaster ausgelöst haben. Also er hat davor richtig Angst, ne? Ein Stück weit auch, ne? Ja, wir müssen gucken, dass die künstliche Intelligenz, wenn sie denn immer intelligenter wird, uns dient. Ne? Das ist auch das, was der Stanislaw Lem hier mit seinem Robotergesetz damals formuliert hat. Also der Roboter muss dem Mensch dienen, genauso muss die künstliche Intelligenz dem Mensch dienen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, müssen wir zumindest da einen Ausschalter mit einbauen, dass wir jederzeit den Stecker ziehen können. Das muss passieren. Und deswegen hat er sich gefreut, dass hier Bill Gates und Elon Musk so eine Stiftung ins Leben gerufen haben, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzt. Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen aufpassen, ne? Und müssen daran forschen, damit wir entsprechende Leitplanken zukünftig haben, damit die Forschung in die richtige Richtung geht. Ne?
Aber so wie ich ihn verstehe und auch gerade am Ende sein letztes Kommentar verstehe, ist da genau noch seine Kritik, dass obwohl wir uns damit beschäftigen und obwohl wir uns dem bewusst sind, dass wir Leitplanken brauchen und diesen Stecker, müssen wir uns auch darüber bewusst sein, dass wenn wir etwas schaffen wie künstliche Intelligenz, das irgendwann intelligenter wird, als wir selbst sind, erstens Waffen herstellen kann, die wir gar nicht verstehen, die wir vielleicht auch gar nicht wahrnehmen, weil unsere Intelligenz dafür nicht reicht, und dann im Endeffekt die auch selber diesen Stecker, den wir für uns vielleicht kreieren, zunichte machen können. Also das ist ja so sein letzter Kommentar, dass die Menschen fragen den Computer, gibt es einen Gott? Und dann antwortet der Computer jetzt ja und stöpselt damit den Stecker selbst aus. Ne? Und obwohl wir Menschen diesen Stecker dann als Notbremse kreiert haben, wird die künstliche Intelligenz schlauer sein und in der Lage sein, den nicht zunichte zu machen. Ja.
Ja, aber auf der anderen Seite sagt er auch, wir haben die große Chance und er gerade als Behinderter kann, nutzt ja diese künstliche Intelligenz schon seit Jahren, ist damit eigentlich erst lebensfähig gewesen, ne? Und sagt, damit haben wir gigantische Möglichkeiten, ne? Und der nächste Schritt mit der Spracherkennung, das sind ja alles so Dinge, die für Behinderte entwickelt worden sind, die aber jetzt jeder nutzen kann. Der nächste Schritt ist dann, dass man eine Gehirnschnittstelle, Gehirn-Computer-Schnittstelle irgendwann haben wird. Das heißt, du hast keine Sprache mehr, du hast keine Tastatur mehr, du hast nichts mehr, sondern du gehst direkt über das Gehirn, über deine Gedanken direkt rein und kannst damit direkt dich irgendwo einloggen und kommunizieren. Das wird kommen. Sie hört sich ganz gruselig an, aber er fand das jetzt spannend. Er fand es interessant, ne, diese Vorstellung.
Ja, und damit ist unser Gehirn direkt zum Internet verbunden. Und dann, das wird hier natürlich nicht thematisiert, aber dann ist natürlich für mich die Frage, sind wir dann noch Menschen oder sind wir dann Computer?
Ja, ja, ja. Was sind wir dann noch? Mhm. Naja, sein letzter Satz, nachdem wir das Feuer erfunden hatten, haben wir uns ein paar Mal dumm angestellt und dann den Feuerlöscher erfunden. Genauso müssen wir jetzt eben auch aufpassen, dass wir für diese KI da die richtigen Leitplanken haben.
Was ich hier noch ein bisschen vermisst habe in dem Kapitel, und vielleicht kommt es einfach daher, dass er aus der Naturwissenschaft kommt und dann doch eben nur diese eine Brille aufhat, durch die er guckt, dieses ganze Thema Bewusstsein, also was ist überhaupt das Bewusstsein und ist das tatsächlich was ein Computer nachahmen kann, also dieses menschliche Bewusstsein und dann auch diese Vorstellungskraft und Fantasie, die uns Menschen ja so ausmacht und wo ja viele sagen, dass das ein Computer niemals uns gleich haben kann. Ja, also diese Diskussion finde ich,
Das war zu
euphorisch und zu technisch. Also diese ganze Diskussion, was ist Intelligenz überhaupt, ist hier gar nicht thematisiert. Das wird einfach so hingenommen, das ist künstliche Intelligenz und das bedeutet...
Ja, aber das bringt er dann kommen wir auf das letzte Kapitel, auf das im 10. bringt er das ein bisschen rüber. Ne? Wie gestalten wir unsere Zukunft? Und da sagt er ja, was macht Einstein aus? Und so ein Schlüsselelement für Einstein war die Fantasie. Ne? Wir können uns Dinge vorstellen, wir können visualisieren, wir können über uns hinausgehen. Ne? Und das ist eigentlich das, mit dem wir uns unsere Zukunft gestalten können. Ne?
Ja, genau. Und daher kommt auch erst die Intelligenz so wirklich. Das sagt er ja, also Einstein hatte jetzt nicht diese grandiosen Ideen und Entdeckungen, weil er so viel recherchiert hat oder so viel wusste über Mathematik, sondern eigentlich nur, weil er in der Lage war, zu träumen und etwas vorzustellen, was andere Leute sich nicht vorstellen konnten. Ja.
Ja. Ja, und er sagte, der Funke ist das Wichtige, der Funke der Wissbegierde und des Staunens. Ne? Das ist das allererste, was wir brauchen. Und erst damit fangen wir an, uns diese neuen Räume zu schaffen. Ne?
Ja. Ja, und im letzten Thema, also das ist für mich jetzt am meisten hängen geblieben, wie gestalten wir unsere Zukunft? Und er nennt da federführend eigentlich zwei große Elemente. Und das eine ist natürlich die künstliche Intelligenz, wie wir damit umgehen werden in der Zukunft. Und das andere Thema ist, wie wir als Rasse oder Zivilisation eventuell neue Planeten im Universum besiedeln werden. Das kommt aber, glaube ich, erst relativ am Schluss und dann damit verbunden, was ich sehr interessant war und was nochmal so ein Aha-Moment für mich war, dass er sagt, der Grund, warum bisher noch keine anderen Zivilisationen zu uns auf die Erde gekommen sind, ist, dass wenn immer eine Zivilisation unsere Größe erreicht, sie sich meistens selbst zerstört und die Technologie für uns, um uns selbst zu zerstören, wäre ja schon lange da. Also ist eigentlich nur noch, so wie sie es anhört, eine Frage der Zeit.
Ja, aber ich bin ein Optimist und glaube, dass wir die künstliche Intelligenz zum Wohl der Welt schaffen können. Also am Schluss ist er dann Optimist, ne, und sagt, ich glaube doch, dass wir es hinbekommen, und träumt so ein bisschen, davon, dass das alles besser wird. Ach so, und das fand ich auch noch interessant. Er glaubt daran, dass die Zukunft des Lernens und der Bildung im Internet ist. Das heißt, es gibt nicht mehr die Universität. Das fand ich auch noch mal ganz spannend. Und ich glaube, das merken werden wir in den nächsten Jahren, jetzt gerade durch die Corona-Krise befeuert, feststellen, dass sich viel, viel mehr hier ins Internet verlagert. Also ich muss jetzt nicht nach Cambridge gehen. Ich kann mir das ganze Wissen auch aus dem Internet holen. Und das ist jederzeit abrufbar, jederzeit kann ich irgendwelche Kurse irgendwo machen. Also das Wissen wird flüssiger, wird verfügbarer weltweit, ne? Ich glaube, das ist wichtig. Und er hat den Wunsch geäußert, dass sich mehr Menschen mit der Naturwissenschaft auseinandersetzen. Und nicht nur eine Elite, sondern dass wir das schaffen, die Breite zu tragen. Er meint, das ist ganz, ganz wichtig, dass viele Leute da ein Verständnis für haben oder haben sollten, weil wir damit auch ja, unsere Zukunft besser auf ein besseres Fundament setzen können. Ne?
Und dass es nicht nur diese Einbahnstraße ist, ne? Dass Filme und Naturwissenschaftler immer nur über so eine Einbahnstraße an die Menschen kommunizieren, sondern dass es eher vielleicht zu einem Dialog kommen kann.
Ja, und dann kann man vielleicht noch den letzten Satz hier mal vorlesen. Denkt also dran, zu den Sternen zu schauen und nicht auf eure Füße. Ne? Seid neugierig und ganz egal, wie schwierig euch euer Leben vorkommt, es gibt immer etwas, dass ihr tun, dass ihr erfolgreich tun könnt. Gebt nie auf, das ist am wichtigsten. Lasst eurer Fantasie freien Lauf, gestaltet die Zukunft. Das ist der Schlusssatz, Lena. Das passt auch super zu dir.
Ja, gestaltet die Zukunft.
Ja. Das war ganz schön.
Ja, und eine Sache, das muss ich jetzt noch zum Schluss loswerden, wo ich tatsächlich laut auflachen musste. Also er weiß noch nicht genau, wann der nächste Einstein kommen wird oder wer der nächste Einstein sein wird. Und dann sagt er, vielleicht kannst du das auf Deutsch gleich nochmal vorlesen.
Die neue Einstein zu finden und zu inspirieren, ja. Wo immer sie sich auch befinden mag. Sie ist eine,
ja.
Sie.
Genau. Und da musste ich das, ja genau. Und da musste ich laut auflachen. Das fand ich irgendwie nett, dass das ein männlicher Naturwissenschaftler und dann in Verbindung zu Einstein und dann gibt er mal das Zepter rüber zu den Frauen.
Ja, ja, schön. Prima. Gut. Ja, also es lohnt sich, das Buch mal zu lesen, denke ich, ne? Oder, Lena?
Ja, und ich glaube, es ist besonders nicht so, durchlesen zu müssen an einem Stück, sondern eher in die einzelnen Kapitel reinzuhüpfen und zu springen, wenn man mal Zeit und den freien Kopf dafür hat.